Deutschlandfunk Nova. Update.
Terror im Herzen von New York mit einem Fahrzeug als Waffe. Im Stadtteil Manhattan hat ein Attentäter gestern an Halloween mindestens 8 Menschen getötet und 11 weitere verletzt. Am Tag nach dem Anschlag wird mehr über den Täter bekannt und es wird über Sicherheit und Konsequenzen diskutiert. Der Anschlag von New York ist das erste Thema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Der Terror an Halloween begann um 15.05 Uhr gestern Nachmittag Ortszeit.
Das Auto, aus dem Nichts gekommen, überall um mich herum Kinder. Wir fingen an zu rennen und ich habe gerufen, hierher.
Etwa 1,5 Kilometer raste der Lieferwagen über den am meisten befahrenen Rad- und Fußgängerweg der Stadt mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Etliche Menschen wurden erfasst und überrollt. Erst als der Wagen einen Schulbus rammt, endet die Fahrt. Der Fahrer wird angeschossen und festgenommen. Ein Terroranschlag, und zwar ein besonders feiger, erklärt wenig später New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio.
It's a very painful day in our city. Horrible tragedy on the west side. This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror.
Für die New York Times war es die schlimmste Terrorattacke in der Stadt seit den Anschlägen vom 11. September. Dennoch, die große Halloween-Parade am Abend findet wenige Stunden später wie geplant statt. Die Terroristen dürften nicht gewinnen. Um das zu zeigen, sei New York auf der Straße, sagte Gouverneur Andrew Cuomo. Angst als Waffe mit uns nicht, ein trotziges jetzt erst recht.
This afternoon was terrible. Tonight we're at a Halloween parade. To say you didn't win and you didn't affect us. And we're doing what New Yorkers do because we're not going to allow the terrorists to win. Period.
Die Tat erinnert an die islamistischen Anschläge von Berlin, London, Barcelona oder Nizza. Die Behörden sind sich inzwischen sicher, dass es sich bei dem Mann um einen Einzeltäter handelt, einen sogenannten einsamen Wolf, der Verbindungen zur Terrormiliz IS hat und sich wohl in den USA radikalisierte, so Gouverneur Cuomo.
Er hatte Kontakte zur Terrormiliz Islamischer Staat IS und er wurde hier in den USA radikalisiert, ein Feigling.
Im Lieferwagen des Mannes soll eine Notiz mit einem Hinweis auf den IS gelegen haben und auch die Fahne der Terrorgruppe. Der Täter selbst liegt nach einer Operation im Krankenhaus und wird vom FBI vernommen. Viel haben die Behörden bisher nicht über ihn herausgegeben, aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 29-Jährigen aus der muslimisch geprägten Ex-Sowjetrepublik Usbekistan, eingereist vor etwa 7 Jahren. Weil er offenbar über die Green Card-Lotterie ins Land kam, will US-Präsident Donald Trump diese Verlosung jetzt abschaffen. Durch sie bekommen jedes Jahr bis zu 50.000 Ausländer eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in den USA und dürfen auch arbeiten. Auf Twitter schrieb Trump jetzt, dieser Wahnsinn müsse gestoppt werden. Er will die Verlosung durch ein System ersetzen, das auf beruflicher Qualifikation basiert. New Yorks Bürgermeister widerspricht und warnt.
Das Letzte, was der Präsident oder sonst wer jetzt tun sollte, ist, diese Tragödie zu politisieren. Wir müssen erstmal herausfinden, was passiert ist und sollten jetzt wirklich nicht ganze Religionen oder Nationen verurteilen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Nach dem Anschlag in New York ist das Netz voll mit mitfühlenden Reaktionen, aber auch mit Hetze gegen Muslime. Auf Twitter mahnt Rancy Rima, der IS hat nichts mit dem echten Islam zu tun. US-Präsident Donald Trump sieht als Lösung gegen Terror in den USA die Abschaffung der Green Card Lotterie. Michsel F. hält das für sinnvoll und schreibt auf Welt.de, wo er recht hat, hat er recht, da leider auch Straftäter und Attentäter einwandern. Urmel K. antwortet und spielt darauf an, dass auch Donald Trump Migrationshintergrund hat, weil sein Großvater aus Deutschland in die USA kam. Die hätten die Regeln schon vor 100 Jahren verschärfen müssen, als ein gewisser Friedrich Trump einwandern wollte. Thorsten B. meint auch auf Welt.de dazu, seit 2010 sind roundabout 350.000 Menschen über die Green Card Lotterie in die USA eingewandert. Die Frage ist, an wem soll man die Politik ausrichten? An einem oder an den 349.999 anderen? Auf unbedachte Phrasen nach Terroranschlägen bezieht sich auch Nutzerin Satya auf Zeit Online. Sie schreibt, besonders feiger Terrorakt. Der Satz ist mir sehr unangenehm aufgefallen. Kann Terror jemals etwas anderes sein als feige?
Was sonst noch wichtig war.
In Deutschland ist anscheinend ein schwerer Anschlag verhindert worden. Ein 19-Jähriger ist gestern unter dringendem Tatverdacht in Schwerin festgenommen worden. Gegen ihn wurde am Nachmittag vom Bundesgerichtshof Haftbefehl erlassen. Der Syrer soll einen Bombenanschlag geplant haben. In seiner Wohnung wurde jede Menge Chemikalien, Substanzen und andere Bestandteile zum Bau eines Sprengsatzes gefunden. Vor dem Zugriff war er rund um die Uhr durch ein mobiles Einsatzkommando beobachtet worden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière lobte die Arbeit der Ermittler.
Der Zugriff erfolgte genau zum richtigen Zeitpunkt, spät genug, um die erforderlichen Beweise zu sichern und früh genug, um die Gefahr zuverlässig bannen zu können.
Über ein konkretes Anschlagsziel ist nichts bekannt. Hinweise auf mögliche Mittäter oder Helfer gibt es nach Angaben der Ermittler derzeit nicht. Niedersachsen könnte bald von einer großen Koalition regiert werden. CDU und SPD sind dafür, in die Verhandlungen dafür einzusteigen. Die sollen noch in dieser Woche starten. Bei der Landtagswahl vor 2,5 Wochen war die regierende SPD von Ministerpräsident Stefan Weil stärkste Kraft geworden. Für eine rot-grüne Koalition reichte es aber nicht.
Was noch wichtig wird.
Letzte Woche hatte es ordentlich gekracht bei den Jamaika-Gesprächen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen. Es ging um Klima und Migration und es wurde so heftig, dass das Treffen abgebrochen werden musste. Für eine Denkpause, so formulierte es CDU-Generalsekretär Peter Tauber.
Es gibt Punkte, wo wir weiteren Gesprächsbedarf haben, wo die Unterschiede noch sehr, sehr groß sind. Es gibt Punkte, wo wir uns auch aufeinander zubewegen, teilweise in sehr emotionaler, aber doch immer sehr bemühter, auch konstruktiver Atmosphäre.
Morgen gibt es einen neuen Versuch, aber anscheinend war die Denkpause nicht lang genug. Aus Verhandlungskreisen ist gerade eben zu hören, dass das große Streitthema Flucht und Migration komplett von der Tagesordnung genommen wurde. Über den Klimaschutz soll nur in kleiner Gruppe gesprochen werden, um endlich voranzukommen und die Verhandlungen zu den übrigen Themen nicht auszubremsen. Statt um Flucht und Klima soll es morgen unter anderem um die Außen-, Frauen- und Familienpolitik gehen. Der katalanische Ex-Regierungschef Carles Puigdemont soll morgen in Spanien zur Anhörung vor Gericht erscheinen. Er und 13 Mitglieder seiner abgesetzten Regierung müssen sich wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung verantworten. Das kann bis zu 30 Jahre Gefängnis bedeuten. Die zuständige Richterin entscheidet morgen, ob die Politiker in Untersuchungshaft müssen. Puigdemont selbst hatte sich nach Brüssel abgesetzt und dort gestern noch erklärt:
Wir werden nicht vor der Verantwortung weglaufen.
Aber er wird morgen wohl nicht erscheinen. Sein Anwalt Paul Becker, ein Spezialist für Auslieferungsverfahren, hat durchblicken lassen, dass Puigdemont auf absehbare Zeit nicht nach Madrid kommen wird, um Abstand zu gewinnen und zu warten, bis sich die Gemüter beruhigt haben.
Er ist in Belgien, um, denke ich, was Abstand zu können nehmen und von hieruit, laten we zeggen, de Gemüteren wat te bedaren.
Der Anwalt befürchtet, dass Puigdemont keinen fairen Prozess in Spanien bekommt. So will der Ex-Katalanen-Chef auch argumentieren, falls Spanien seine Auslieferung verlangen sollte. Dann müsste die belgische Justiz entscheiden. Beobachter rechnen schon damit, dass der Fall Puigdemont zu einem Justizkrimi werden könnte. Donald Trump feiert sie schon seit Tagen als historisch und verspricht die größten Steuersenkungen, die es je gegeben habe.
It'll be a big event. It'll be the biggest tax event in the history of our country.
Morgen wollen die Republikaner endlich Einzelheiten zur geplanten Steuerreform enthüllen. Der US-Präsident will das Thema schnell durch den Kongress bringen, um endlich eines seiner großen Wahlversprechen abzuschließen. Bei seinem wichtigsten Thema, der Abschaffung von Obamacare, der Krankenversicherung für alle, hatte das ja nicht geklappt. Bisher sind nur einige vage Details zur Steuerreform bekannt. Das Steuersystem soll insgesamt einfacher werden. Firmen und der Mittelstand sollen entlastet werden. Demokraten kritisieren die Pläne schon jetzt als ein Geschenk an Millionäre und Unternehmen, mit dem die Staatsverschuldung noch weiter aufgebläht werde.
Und sonst in der Welt?
Oberstufenschüler in Hongkong sollen sich in Zukunft im Geschichtsunterricht nicht mehr mit dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz beschäftigen. Das berichtet eine Hongkonger Online-Zeitung. Sie beruft sich auf einen Lehrplanentwurf der Schulbehörde. Die gibt damit offenbar dem Druck der chinesischen Zentralregierung in Peking nach. Demokratieaktivisten reagierten mit Entsetzen. Die Schulbehörde verteidigte sich und sagte, das Massaker stehe ja bereits auf dem Lehrplan für die Unterstufe. Hongkong genießt als ehemalige britische Kolonie innerhalb Chinas Sonderrechte. Allerdings versucht Peking seit Jahren, diese Sonderrechte auszuhöhlen. Beim Tiananmen-Massaker 1989 hatte die kommunistische Führung ein Protestlager von Studenten in Peking durch das Militär auflösen lassen. Es gab wahrscheinlich mehr als 1000 Tote. Das Thema ist außerhalb Hongkongs in China tabu. Der Ayers Rock oder auch Uluru in Australien ist UNESCO-Weltkulturerbe und ein Heiligtum für die Ureinwohner. Zeitgleich ist der berühmte Berg mitten in der australischen Wüste auch eine Touristenattraktion. Und das hatte lange Probleme mit sich gebracht. Denn viele Urlauber wanderten nicht nur um die Felsformation herum, sondern kletterten auch hinauf. Gegen den Willen der australischen Ureinwohner, die den in Rot- und Brauntönen leuchtenden Berg, wie gesagt, als heilige Stätte verehren. Jetzt ist damit Schluss. Die Verwaltung des zuständigen Nationalparks hat beschlossen, dass Touristen bald nicht mehr rauf dürfen auf den Ayers Rock. Das Kletterverbot gilt ab 2019. Ein mittelständisches Unternehmen in Japan belohnt Mitarbeiter, die nicht rauchen. Sie bekommen 6 zusätzliche Urlaubstage pro Jahr. Ein Unternehmenssprecher erklärte, weil sich das Büro im 29. Stock befinde, brauchten Raucher mindestens 10 Minuten, um ihrem Laster nachzugehen. Weil sich ein nicht rauchender Mitarbeiter über den Zeitverlust seiner Kollegen beschwert hatte, überlegte sich die Firma das Belohnungsprinzip mit den Urlaubstagen. 4 Mitarbeiter haben daraufhin mit dem Rauchen aufgehört. Wenn sie bis Jahresende durchhalten, bekommen sie nach Angaben des Unternehmens auch noch die 6 zusätzlichen Urlaubstage. Japan hinkt im Nichtraucherschutz noch vielen anderen Industrieländern hinterher. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums rauchen 28% der Männer in Japan und 9% der Frauen.
Wissensnachrichten.
Sie hat gewonnen.
Du könntest die Beste von Uganda sein.
Manchmal gehört man nicht an den Ort, an dem man aufgewachsen ist, sondern dahin, wohin das Herz einführt. Was zählt ist, dass du die Figuren wieder aufstellst.
Sie gewinnt. Sie wird gewinnen.
Und einfach weitermachst.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Trailer des Films Queen of Katwe. Da geht es um ein Mädchen aus einem Armenviertel in Uganda, das lernt Schach, wird sehr erfolgreich und kommt so aus ihren armen Verhältnissen raus. Das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte und eine Forscherin sagt, diese Geschichte könnte auch andere Kinder motivieren. Sie hat eine Studie gemacht und dabei kam raus, ugandische Schüler, die den Film gesehen haben, hatten danach bessere Mathe-Noten. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Das ist ja einfach, einen Film gucken und dann besser in der Schule werden.
Ja, das meint die Forscherin Emma Riley von der Uni Oxford in Großbritannien auch. Sie schreibt normalerweise, wenn es darum geht, wie Bildung in Entwicklungsländern besser funktionieren kann, dann geht es darum, dass die Lehrer besser bezahlt werden oder die Schüler Schulbücher haben. Ist natürlich auch wichtig, aber Riley sagt, dass da ein wichtiger Faktor zu kurz kommt, nämlich die Motivation der Schüler. Also Riley meint, dass vor allem Kinder und Jugendliche aus armen Familien in Entwicklungsländern super unmotiviert sind, weil sie denken, aus mir wird eh nichts. Und wenn sie dann merken, wow, das geht doch, dann strengen sie sich an und können tatsächlich viel dadurch erreichen. Und im speziellen Fall hat eben dieser Film Queen of Katwe geholfen.
Weil es da um ein Vorbild geht, oder wie?
Genau, ein armes Mädchen, das es schafft, ihren Slum in Kampala zu verlassen. Riley hat den Film Jugendlichen zwischen 16 und 19 gezeigt, die waren auch aus Kampala und da hat sich dann gezeigt, diejenigen, die den Film gesehen hatten, hatten bei einem nationalen Test ein paar Wochen später bessere Mathe-Noten. Und in anderen Fächern gab es keine Verbesserung, aber in Mathe deutlich. Und Riley sagt, es könnte daran liegen, dass ja wenig Zeit zwischen Film und Prüfung lag und dass Mathe ein Fach ist, in dem man sich schnell verbessern kann, wenn man motiviert ist.
Hat denn der Film allen gleich gut geholfen?
Nee, bei manchen hat er tatsächlich mehr gebracht. Bei Mädchen, vielleicht weil das Vorbild ja auch ein Mädchen ist. Und bei Schülern, die besonders arm waren, die auf eher schlechten Schulen waren und die auch besonders schlechte Noten hatten. Und da hatte der Film eine besonders positive Wirkung.
Also Filme gucken für die Mathe-Note in Uganda, das ist eine gute Nachricht. Genauso wie die nächste. Vielleicht gibt es nämlich bald Straßen, die sich selbst reparieren können. Wie funktioniert das denn?
Ja, das wird gerade getestet in der Nähe von Köln. Auf einem neu eröffneten Gelände von der Bundesanstalt für Straßenwesen. Das funktioniert über magnetische Partikel im Asphalt. Da fährt eine Induktionsmaschine über die Straße und dadurch werden die Partikel quasi wie beim Induktionsherd aufgeheizt. Der Asphalt verändert dann seine Konsistenz und kleine Risse in der Straße werden verschlossen.
Ist ja ganz schön praktisch.
Ja, und die testen da noch mehr Praktisches, zum Beispiel Straßen, die Strom erzeugen. Da werden in die oberste Schicht Rohre eingebaut, ähnlich wie bei einer Fußbodenheizung. In den Rohren ist eine Flüssigkeit und wenn jetzt die Straße heiß wird durch Sonne oder Fahrzeuge, die drüber rollen, dann wird diese Flüssigkeit abtransportiert und in Strom umgewandelt. Und das Ganze hat noch einen Nebeneffekt. Im Winter könnte man einfach warme Flüssigkeit durch die Rohre leiten und müsste nicht mehr streuen.
So, und zum Schluss, Tiere dürfen heute auch nicht fehlen.
Nein, auf keinen Fall. Ich hätte da jetzt Flughunde im Angebot. Das sind Verwandte von den Fledermäusen und Forscher aus Israel haben festgestellt, dass die ihre Sprache nicht von den Eltern lernen, sondern von der Gruppe, in der sie leben. So ist das bei uns Menschen auch. Und im Labor haben die Flughunde auch bestimmte Dialekte gelernt. Leider habe ich jetzt davon kein Hörbeispiel.
Gut, ich hätte gerne den bayerischen Flughund gehört, aber gut, danke an Katrin Horn.
Wetter.
Vom Norden bis zum Nordosten ist der Himmel heute Abend bedeckt. Der Regen lässt im Norden erstmal nach, dann kommen neue Wolken und neue Niederschläge. Im Westen und Süden bleibt es trocken. Morgen breitet sich der Regen vom Norden bis zur Mitte aus. Im Süden lockert die Bewölkung auf. An den Alpen gibt es Sonne, 11 bis 17 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.